willkommen zu einer neuen Ausgabe des Karrieremagazin-Podcasts auf stellenmarkt.de. Stell dir mal folgende Situation vor. Du sitzt in einem Vorstellungsgespräch.
Mhm.
Du hast dich wochenlang vorbereitet, das Outfit sitzt wirklich perfekt und der Lebenslauf ist auf Hochglanz poliert. Die Atmosphäre im Raum ist eigentlich erstaunlich gut.
Was ja oft trügerisch ist.
Absolut. Man lacht, man versteht sich blendend. Und dann kommt dieser eine Moment. Der Interviewer lehnt sich über den Tisch, schmunzelt fast ein wenig kumpelhaft und sagt, weißt du, bei uns brennt manchmal echt die Hütte.
Oh ja, der Klassiker.
Genau. Er sagt dann, da muss ein Projekt auch mal übers Wochenende gerettet werden. Überstunden gehören bei uns einfach zum Spirit. Ist das ein Problem für dich?
Puh.
Und in deinem Kopf gehen in genau diesem Bruchteil einer Sekunde sämtliche Alarmglocken an.
Natürlich.
Alles in dir schreit, nein, bitte nicht. Ich brauche meine Wochenenden, ich brauche meine Erholung. Aber bevor du diesen Gedanken überhaupt zu Ende gedacht hast, hörst du dich selbst laut und deutlich sagen, ja, klar, überhaupt kein Problem.
Ja.
Ich bin da total flexibel. Und naja, herzlichen Glückwunsch, du hast in genau diesem Moment den Grundstein für deinen zukünftigen Burnout gelegt.
Leider ja.
Okay, lass uns das mal entpacken. Willkommen zu unserem heutigen Deep Dive in die Psychologie der Bewerbung. Wir schauen uns heute an, warum unser Gehirn uns in Vorstellungsgesprächen so massiv sabotiert.
Ein extrem wichtiges Thema.
Weil wer im Bewerbungsgespräch zu allem Ja und Amen sagt, sichert sich nämlich nicht den Traumjob, er programmiert seinen Arbeitsalltag vom allerersten Tag an auf chronischen Stress und ja, völlige Überlastung.
Ganz genau. Und wir müssen uns hier den Mechanismus ansehen, der im Hintergrund abläuft. Wir betrachten heute nicht nur das Was, sondern wirklich das Warum. Also die psychologische Architektur dahinter.
Warum wir uns das selbst antun?
Richtig. Warum geben wir unsere eigenen Grenzen bereitwillig an der Garderobe ab, bevor der Arbeitsvertrag überhaupt gedruckt ist? Wir werden analysieren, wie toxische Arbeitgeber diese Schwachstellen gezielt triggern.
Mhm.
Und natürlich, wie du diese Mechanismen durchbrichst. Denn das Setzen von Grenzen vor der Vertragsunterschrift ist die weitaus effektivste Form der Burnout-Prävention, die du überhaupt in der Hand hast.
Ich meine, ich halte mich eigentlich für jemanden, der ganz gut Nein sagen kann. Aber setz mich in einen Raum mit einem HR-Manager, von dessen Entscheidung meine nächste Miete abhängt, und ich knicke ein wie ein Kartenhaus.
Das geht vielen so.
Warum rudern wir sofort zurück, wenn es um unsere ureigensten Bedürfnisse geht?
Also wir alle kennen den Begriff des People-Pleasing. Das ist per se nichts Neues. Was hier wirklich faszinierend ist, ist die Art und Weise, wie die Machtdynamik eines Vorstellungsgesprächs das regelrecht als Waffe gegen dich einsetzt.
Wie meinst du das genau?
Naja, ein Interview ist ja eine künstliche Ausnahmesituation. Du bist dort, um bewertet zu werden. Menschen mit einer Tendenz, Harmonie herzustellen und Konflikte zu meiden, geraten hier unter massiven inneren Druck.
Okay.
Das Gehirn registriert die Situation als potenziell bedrohlich. Ich meine, soziale Ablehnung bedeutete in unserer evolutionären Vergangenheit schließlich den Ausschluss aus der Gruppe.
Also quasi den sicheren Tod.
Exakt. Und im modernen Kontext bedeutet diese Ablehnung kein Job, kein Einkommen, Existenzangst. Um diese Angst zu dämpfen, passt du dich an. Du machst deine eigene Selbstachtung komplett von der Zustimmung des Arbeitgebers abhängig.
Das erklärt diesen unmittelbaren Reflex, zu allem Ja zu sagen. Aber es bleibt ja meistens nicht bei diesem einen Kompromiss. Wenn ich erst einmal angefangen habe nachzugeben, wird es doch immer schlimmer.
Da greift ein psychologisches Prinzip, das wir als Foot-in-the-Door-Technik bezeichnen.
Also der Fuß in der Tür.
Genau. Aber lass uns tiefer schauen, warum das funktioniert. Der Motor dahinter ist die sogenannte kognitive Dissonanz. Unser Gehirn hat ein geradezu verzweifeltes Bedürfnis danach, dass unser Selbstbild mit unseren vergangenen Handlungen übereinstimmt.
Mhm.
Widersprüche erträgt die Psyche nur sehr schwer. Sie verursachen echten mentalen Stress.
Also wenn mein Selbstbild ist, ich lasse mich nicht ausbeuten, ich aber gerade zugesagt habe, am Wochenende umsonst zu arbeiten, dann crasht das System im Kopf.
Ganz genau so ist es. Und um diesen Schmerz der kognitiven Dissonanz aufzulösen, ändert dein Gehirn einfach dein Selbstbild. Es flüstert dir ein, ich arbeite dieses Wochenende nicht umsonst, weil ich schwach bin.
Sondern?
Sondern, weil ich einfach unfassbar leidenschaftlich für diesen Job brenne. Stell dir vor, der potenzielle Arbeitgeber ruft dich am Freitagnachmittag an.
Oh Gott, ja.
Er bittet dich, den eigentlich für Montag geplanten Termin auf Freitagabend um 19 Uhr zu verschieben. Du stimmst zu. Der Fuß ist in der Tür. Im Gespräch bittet man dich dann, ein Konzept als Probearbeit bis Montagmorgen auszuarbeiten.
Und man sagt wieder ja?
Richtig. Da du bereits die Rolle des extrem flexiblen Kandidaten angenommen hast, zwingt dich dein Gehirn zur Konsistenz. Bevor du es merkst, hast du einen Vertrag unterschrieben, der dich weit unter Wert verkauft.
Das ist im Grunde 1:1 wie bei fatalen Mustern beim Dating.
Absolut.
Du lernst jemanden kennen und weil du dir diese Beziehung so sehr wünschst, verstellst du dich komplett. Du ignorierst riesige rote Flaggen. Die Person meldet sich 3 Tage nicht. Ach, bestimmt nur viel Stress im Büro.
Man redet es sich schön.
Man wird beim Essen unfreundlich behandelt, hat halt einen schlechten Tag. Man rechtfertigt das schlechte Verhalten des anderen, schluckt alles runter, passt die eigenen Grenzen immer weiter nach unten an und wacht dann nach einem Jahr in einer völlig toxischen Beziehung auf.
Mhm.
Ist diese unbedingte Kompromissbereitschaft am Anfang also der garantierte Weg in die Ausbeutung?
Die Dynamik ist exakt dieselbe. Du sendest von Minute 1 das unmissverständliche Signal, meine Grenzen sind verhandelbar, mein Komfort ordnet sich deinem Wohlbefinden unter.
Krass.
Und wer dieses Signal im professionellen Kontext aussendet, zieht unweigerlich Führungskräfte an, die sich genau davon ernähren.
Wenn unsere eigene Psyche uns also schon derart austrickst, worauf müssen wir bei den Unternehmen achten? Lass uns mal über diese typischen Stellenanzeigen sprechen. Ich sehe da oft Buzzwords, bei denen ich früher dachte, hey, die klingen cool.
Oh ja, die gibt es massenhaft.
Zum Beispiel, wir suchen Leute mit echtem Hustle oder bei uns herrscht Hands-on-Mentalität oder dieser ewige Klassiker Work hard, play hard.
Ein Klassiker.
Um mal den Advocatus Diaboli zu spielen. Wenn ein Unternehmen etwas chaotisch ist und viel verlangt, dachte ich immer, das ist halt ein dynamisches Start-up, da muss man eben anpacken. Ist das wirklich eine Red Flag oder einfach nur Ambition?
Es kommt drauf an, wie diese Begriffe in der Praxis gelebt werden. Aber, und das ist wichtig, in 9 von 10 Fällen sind sie eine sprachliche Nebelkerze.
Wirklich? In 9 von 10?
Ja. Lass uns Work Hard, Play Hard mal dekonstruieren. Was da psychologisch passiert, ist eine massive Entgrenzung. Work Hard ist die klare Anweisung zur bedingungslosen Leistungsbereitschaft, meist jenseits vertraglicher Arbeitszeiten.
Und das Play Hard?
Das Tischkickerspielen, das Feierabendbier auf Firmenkosten, das Team-Event am Samstag, das dient nicht deiner Erholung. Es dient dazu, deine soziale Bezugsgruppe komplett auf das Unternehmen zu verlagern.
Wow, okay.
Wenn deine Kollegen abends deine Trinkkumpanen sind, fällt es dir psychologisch noch schwerer, professionelle Distanz zu wahren und um 17 Uhr nach Hause zu gehen. Wer will schon als Spielverderber gelten?
Niemand, natürlich. Das erklärt auch diesen anderen Satz, der mich mittlerweile fast schon wütend macht, wenn ich ihn lese. Wir sind hier alle wie eine große Familie. Das klingt ja auf den ersten Blick total warm und geborgen.
Dieser Familienmythos ist das vielleicht toxischste Instrument der modernen Arbeitswelt.
Okay, das musst du erklären.
Analysieren wir mal, wie familiäre Schuldgefühle hier als Waffe eingesetzt werden. Eine Familie basiert im Idealfall auf bedingungsloser Liebe und einem tiefen emotionalen Band. Wenn dein Bruder nachts Hilfe braucht, fragst du nicht nach dem Stundenlohn.
Natürlich nicht.
Ein Arbeitsverhältnis ist hingegen ein strikt transaktionaler Vertrag. Leistung gegen Geld. Wenn ein Arbeitgeber das Wording Familie nutzt, versucht er gezielt, diese vertragliche Natur auszulöschen.
Er manipuliert also die Ebene.
Exakt. Er überschreibt die professionelle Ebene mit emotionaler Verpflichtung. Einer Familie kündigt man nicht, wenn es mal schwierig wird. Von der Familie fordert man keine Überstundenvergütung.
Ja, das stimmt.
Wer in so einem Unternehmen pünktlich Feierabend macht, um sich um seine echte Familie zu kümmern, begeht fast schon Verrat.
Das ist echt perfide. Worauf muss ich denn im Vorstellungsgespräch selbst noch achten? Also was sind die Momente, wo ich eigentlich sofort den Raum verlassen sollte?
Achte auf die Mikrointeraktionen. Wie gehen die Interviewer miteinander um? Fallen sie sich ins Wort? Werden sie ständig durch Telefone unterbrochen und der Chef reagiert gestresst?
Zeigt das nicht, dass sie wichtig sind?
Nein. Es zeigt eine fundamentale Unfähigkeit zur Priorisierung und mangelnden Respekt für deine Zeit. Und ein extrem lautes Warnsignal ist es, wenn Vorgesetzte anfangen, über ehemalige Mitarbeiter zu lästern. Nach dem Motto, ihr Vorgänger hat das intellektuell einfach nicht gepackt.
So. Was bedeutet das nun alles, wenn ich da sitze und der Chef zieht gerade über meinen Vorgänger her? In der Realität stehen da die wenigsten auf und sagen, wissen Sie was, das ist mir hier zu toxisch, ich gehe.
Ja, die wenigsten tun das.
Die meisten machen sich doch in dem Moment ganz klein, nicken brav und hoffen einfach, dass sie nicht als Nächste auf der Abschussliste landen. Wie entkomme ich dieser Dynamik?
Indem du die Situation kognitiv umdeutest. Du musst in diesem Moment begreifen, was dieser Mensch dort tut, hat absolut nichts mit der Inkompetenz deines Vorgängers zu tun, sondern ausschließlich mit dem mangelnden Charakter der Führungskraft.
Okay.
Die Flucht nach vorn, also totale Unterwerfung, rettet dich nicht. Du kannst dir hundertprozentig sicher sein, dass über dich ganz genauso gesprochen wird, sobald du mal kündigst. Du musst nicht mitten im Satz aufstehen, aber du musst diese Information als klares Ausschlusskriterium abspeichern.
Gehen wir mal davon aus, das Gespräch verlief gut. Keine Lästereien, keine Familienrhetorik. Der nächste Schritt ist ja ganz oft die sogenannte Probearbeit.
Ein schwieriges Thema.
Für mich ist das eine der größten Grauzonen überhaupt. Wenn ich einen Tag probearbeiten soll, wie trenne ich den Wunsch, mich von meiner besten Seite zu zeigen, von der Tatsache, dass ich gerade einfach nur kostenlose Arbeitskraft bin?
Wenn wir das in einen größeren Zusammenhang stellen, juristisch gesehen gibt es in Deutschland gar keine unbezahlte Probearbeit, bei der du echte Leistung erbringst.
Wait, wirklich nicht?
Nein. Was erlaubt ist, nennt sich Einfühlungsverhältnis. Das bedeutet, du darfst dem Betrieb zusehen, du darfst Prozesse beobachten, das Team kennenlernen, du bist nicht weisungsgebunden und du bringst keine verwertbare, produktive Arbeitsleistung.
Die Realität sieht doch komplett anders aus. Du kommst da rein und es heißt, hier ist ein Laptop, schreib mal diesen Code für unser neues Release oder da vorne warten drei Kunden, zeig mal, wie du verkaufst.
Und genau da kippt es in die Illegalität. Sobald du produktive Aufgaben erledigst, die dem Unternehmen einen wirtschaftlichen Nutzen bringen, entsteht rechtlich sofort ein faktisches Arbeitsverhältnis. Das muss bezahlt werden.
Wahnsinn.
Das größere Problem ist aber das psychologische. Wenn du zustimmst, am Tag Null deines Kennenlernens bereits echten wirtschaftlichen Wert kostenlos zur Verfügung zu stellen, welches Signal sendest du für Jahr 2 deiner Anstellung?
Dass man alles mit mir machen kann.
Genau. Wer bei der Probearbeit stundenlang Code schreibt, von dem wird später auch erwartet, am Sonntagabend noch schnell einen Bug zu fixen.
Das ist für mich wie eine Probefahrt beim Autokauf. Du leihst dir den Wagen für eine halbe Stunde, fährst einmal um den Block, um das Gefühl zu testen.
Guter Vergleich, ja.
Du fährst damit nicht kostenlos 3 Tage lang Pizza für den Händler aus, um ihm zu beweisen, dass du richtig gut fahren kannst. Wenn mir also ein kompletter Tag produktiver Arbeit aufgedrückt wird, wie reagiere ich im Vorfeld?
Du forderst vorher eine kurze, präzise schriftliche Vereinbarung. Eine einfache E-Mail reicht völlig.
Und was schreibe ich da rein?
Darin hältst du fest, wann bist du da, wer ist dein Ansprechpartner und du integrierst einen Satz wie: Wie besprochen, dient dieser Tag dem gegenseitigen Kennenlernen im Rahmen eines Einfühlungsverhältnisses. Es wird keine produktive Leistung erbracht.
Okay, das ist deutlich.
Ein seriöses Unternehmen nickt das sofort ab. Ein Unternehmen, das auf kostenlose Arbeit aus war, wird plötzlich sehr defensiv reagieren. Und dann hast du deine Antwort.
Lass uns zurück in das Gespräch gehen an den Punkt, wo es ans Eingemachte geht. Die vertraglichen Konditionen. Das ist ja ein echtes Minenfeld.
Oh ja.
Spielen wir das mal durch. Der Personaler fragt mich ganz direkt, wie stehen Sie eigentlich zu Überstunden?
Das ist eine absolute Fangfrage. Erfahrene Recruiter loten damit deine Grenzen aus. Antwortest du blind, überhaupt kein Problem. Wenn es brennt, schlafe ich auch im Büro.
Mhm. Dann denken viele Bewerber, sie signalisieren Leidenschaft.
Genau. Ein guter Recruiter hört aber etwas ganz anderes. Wer permanent Überstunden braucht, um seinen Job zu machen, arbeitet einfach ineffizient.
Und wenn ich sage, ganz ehrlich, um 17 Uhr fällt bei mir der Stift, ich arbeite keine Minute länger.
Dann wirkst du extrem starr, inflexibel und wenig teamfähig. Die psychologisch klügste Antwort ist differenziert. Du sagst, mein Anspruch ist es, meine Projekte durch exzellente Planung innerhalb meiner regulären Arbeitszeit abzuschließen.
Mhm, das klingt schon mal souverän.
Und dann ergänzt du, sollte es in absoluten Ausnahmesituationen wirklich brennen, bin ich selbstverständlich bereit, das Team zu unterstützen. Ich setze aber voraus, dass es einen klaren Prozess für einen zeitlichen oder finanziellen Ausgleich gibt.
Sehr elegant. Man zeigt Einsatz, aber setzt die Grenze.
Richtig. Wir dürfen nicht vergessen, das Arbeitszeitgesetz in Deutschland ist streng. Maximal 10 Stunden pro Tag, zwingend 11 Stunden Ruhezeit und angeordnete Mehrarbeit muss innerhalb von 6 Monaten ausgeglichen werden. Du forderst keinen Luxus ein, Du forderst das Gesetz ein.
Ein extrem wichtiges Framing. Und wie ist es beim Gehalt? Da bricht das Selbstbewusstsein der meisten ja völlig in sich zusammen. Der Arbeitgeber sagt, Ihr Wunschgehalt sprengt leider unser Budget.
Hier versagen viele, weil sie nur ihren Marktwert kennen, aber die Psychologie des Ankerns nicht beherrschen. Verhandle nie mit deinen Lebenshaltungskosten nach dem Motto, ich brauche das Geld für meine Miete.
Sondern?
Verhandle mit dem Wert, den du dem Unternehmen bringst. Argumentiere mit konkreten Zahlen aus deiner Vergangenheit. Wenn das Budget tatsächlich starr ist, verlagerst du die Verhandlung. Fordere steuerfreie Extras, ein Mobilitätsbudget oder zusätzliche Urlaubstage.
Gute Idee.
Wichtig ist, du gehst mit einer absoluten, unverhandelbaren Untergrenze in das Gespräch. Wird die unterschritten, musst du die mentale Stärke haben, aufzustehen und zu gehen.
Prozess, vielleicht steht das zweite Gespräch an. Es ist Samstag, 14 Uhr, dein Telefon klingelt. Es ist der potenzielle Chef.
Mhm.
Er will, nur mal kurz was absprechen. Was tue ich?
Nicht rangehen. Unter keinen Umständen. Du rufst am Montagmorgen um 9 Uhr zurück, du bist freundlich und sagst, Guten Morgen, ich habe am Wochenende Ihren Anruf gesehen, jetzt bin ich wieder am Schreibtisch und kann mich voll auf unser Thema konzentrieren.
Okay, hier muss ich wirklich reingrätschen. Das klingt in der Theorie wahnsinnig souverän, aber lass uns mal ganz realistisch sein. Wenn ich arbeitslos bin, die Inflation drückt, ich brauche dringend das Geld. Wenn ich den Anruf am Wochenende einfach ignoriere, denken doch alle, das war's. Den Job kriegt jetzt der, der rangegangen ist.
Das ist eine reale Angst.
Ist das nicht ein enormes Risiko? Raten wir den Leuten, hier wirklich ihre Existenz aufs Spiel zu setzen, nur um aus Prinzip eine Grenze zu ziehen?
Ich verstehe diese Angst absolut, aber wir müssen uns die langfristige Alternative ansehen. Angenommen, du gehst ran, du bekommst den Job, der Chef hat gelernt, du bist samstags erreichbar.
Ja.
Ein halbes Jahr später verlangt er, dass du im Urlaub ans Telefon gehst. Irgendwann arbeitest du 60 Stunden und endest im Burnout. Dann verlierst du deinen Job sowieso, hast aber zusätzlich deine Gesundheit ruiniert. Seriöse Arbeitgeber respektieren deine Grenzen.
Und die anderen?
Wenn ein Unternehmen dich ablehnt, weil du am Samstag nicht springst, dann haben sie unfreiwillig gezeigt, dass du dort ohnehin nicht arbeiten willst.
Es ist also die Wahl zwischen einer kurzen Panik jetzt oder einer garantierten Katastrophe später. Das leitet perfekt über zu der Frage, wie formuliert man so ein Nein eigentlich rhetorisch? Wenn man zur Fraktion der People-Pleaser gehört, bleibt einem das Wort doch förmlich im Hals stecken.
Genau deshalb streichen wir Worte wie Nein, Nicht oder Unmöglich komplett aus unserem Vokabular für diese Art von Gesprächen. Moderne Kommunikationspsychologie nutzt elegantere Wege.
Okay, wie mache ich das?
Der erste Schritt, trenne Person und Sachverhalt. Und zweitens, nutze den Konjunktiv. Wenn man dich bittet, ein Projekt übers Wochenende einzuschieben, sagst du nicht, nein, das mache ich nicht.
Was sage ich stattdessen?
Du sagst, ich würde dieses Projekt sehr gerne für Sie übernehmen. Angesichts der knappen Deadline übers Wochenende könnte ich Ihnen allerdings nur ein mittelmäßiges Ergebnis liefern und das entspricht absolut nicht meinem professionellen Qualitätsanspruch.
Oh, wow. Das ist wirklich elegant. Du erteilst eine glasklare Absage, aber es klingt für den Arbeitgeber so, als würdest du heldenhaft die Qualitätsstandards verteidigen.
Richtig. Biete immer eine konstruktive Alternative an, wie zum Beispiel, wir planen das am Montag sauber ein. Und wir müssen auch schauen, was passiert, wenn man das nicht tut.
Das sehe ich leider oft genug. Die Leute laden sich immer mehr auf, der Mental Load wächst ins Unermessliche und irgendwann greifen viele aus purer Verzweiflung zu völlig absurden Überlebensstrategien. Ich habe Kollegen gesehen, die plötzlich anfangen, Dinge absichtlich fehlerhaft zu machen.
Das ist ein bekanntes Muster. In der Arbeitspsychologie nennen wir das strategische Inkompetenz. Wenn Menschen die verbale Fähigkeit fehlt, Grenzen zu setzen, setzen sie diese durch mangelhafte Leistung. Sie hoffen, dass der Chef irgendwann genervt aufgibt.
Wir brauchen dafür ein Bild. Das ist im Grunde so, als würdest du zu Hause beim Spülen absichtlich zwei Lieblingsteller deines Partners fallen lassen.
Ja.
Nur damit er dich nie wieder bittet, den Abwasch zu machen.
Ein fantastischer Vergleich. Genau das passiert. Kurzfristig ist es ein Befreiungsschlag, aber langfristig ist es der absolute Karrieresuizid. Du zerstörst deine eigene Reputation.
Das ergibt total Sinn. Wenn wir all diese Fäden zusammenziehen, wer schon im Bewerbungsprozess hochprofessionell seine Grenzen kommuniziert, der wirkt auf gute Arbeitgeber nicht etwas schwierig, sondern extrem souverän.
Absolut.
Es ist kein Karrierekiller, sondern der beste Filter gegen toxische Unternehmen. Du agierst in diesem Gespräch auf Augenhöhe.
Ich möchte diese Analyse mit einem Gedanken abschließen, der vielleicht nicht so offensichtlich ist. Was, wenn die absolute Traumkarriere nicht dadurch entsteht, dass du den einen perfekten Job bekommst?
Sondern
dadurch, dass du die Kraft hattest, 3 toxische Jobs im Vorfeld mutig abzulehnen. Vielleicht ist ein Nein zu einem Arbeitgeber das wichtigste Ja zu dir selbst.
Ein Nein als das wichtigste Ja zu sich selbst. Nehmt genau diese Haltung mit, wenn ihr das nächste Mal einem Personaler gegenüber sitzt. Bis zur nächsten Ausgabe deines Karrieremagazin-Podcasts hier auf stellmarkt.de.